FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Waldschmidt auf Lund. Lund links raus auf Elmaler. Elmaler, es braucht noch mal so einen Kniestreich. Elmaler zieht in den Strafraum. Elmaler hat die Chance. Abgefälscht. Tor, 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 Tor. Scheid, Scheid, Scheid Elmalalalalala. Thiemann klärt hinten raus und Waldschmidt verlängert. Und Saad Elmaler jetzt im Vollsprint gegen zwei Paulianer. Saad Elmaler wird gehalten, kann aber weiterlaufen. Saad Elmaler gegen Vassil. Tor, Tor, Tor! Tor, Saad Elmaler!
Wahnsinn, dieser Typ. Zwei wunderbare, wunderschöne und verdammt wichtige Tore von Saad Elmaler. Beide Male am Ende ein 1:1. Einen Punkt für den ersten FC Köln. Aber die Gefühlslage nach dem Abpfiff, die hätte unterschiedlicher nicht sein können, nicht nur bei Lukas Kwasniok.
Es hätte noch immer Jod hier, Jange. So kann man es, glaube ich, auch zusammenfassen. Mir geht es jetzt nicht ganz so toll, wie allen Kölnern, die heute im Stadion gewesen sind.
Ja, da haben wir innerhalb dieser zwei Wochen bei diesen beiden Spielen in Bremen, zu Hause gegen St. Pauli, aber mal die volle Bandbreite der Gefühle abbekommen. Ein 1:1 in Bremen. Ein absoluter Punktgewinn, ein glücklicher Punktgewinn, ja, über den du dich richtig, richtig freuen konntest, durch ein Tor von Saad Elmaler in der Nachspielzeit. Aber eine Woche später, zu Hause gegen St. Pauli, da hat es dann leider in der Nachspielzeit im eigenen Tor geklingelt. Und das war ein ganz, ganz bitterer Gegentreffer. Pauli nimmt einen glücklichen Punkt mit. Der FC hat zwei verschenkt. Und dementsprechend hat sich Lukas Kwasniok wie ausgewechselt gefühlt, während er in Bremen echt noch jodrop war. Nach Pauli total geknickt. In manchen TV-Nachberichten hieß es mit entsprechenden Bildern von Lukas Kwasniok, er hätte sogar geweint nach dem 1:1. Aber Lukas Kwasniok hat das erklärt und ich kann das nur so bestätigen. Er hat ziemlich geschwitzt während dieses Spiels, weil er natürlich total mitgeht, die kompletten 90 Minuten. Und das waren dann wohl eher Schweißperlen, die ihm da das Gesicht runtergelaufen sind und eben keine Tränen. Aber in ihm drin hat sich furchtbar angefühlt, dieses 1:1 gegen St. Pauli. Und mir ging es nicht anders. Ich vermute euch auch nicht. Das war eigentlich eingetütet, das Ding. Die drei Punkte. Heimsieg gegen St. Pauli, ganz, ganz wichtiges Ding. Hättest dich von St. Pauli noch weiter absetzen können, auch von den Mainzern. Und du hättest zu Heidenheim, die ja überraschend dann noch nach Rückstand gegen Freiburg gewonnen haben, hättest zumindest den Abstand gehalten, der dann auch immer noch groß gewesen wäre. Aber hätte, Fahrradkette, so ist dann leider der Fußball. Pauli kommt einmal vors Tor, beziehungsweise bringt den Ball aufs Tor. Und dann ist er drin und alle gucken sich im Rhein-Energie-Stadion an, die es mit dem ersten FC Köln halten und können es nicht fassen. Weil ja alles im Grunde nach Plan gelaufen ist vorher. Inklusive der Führung von Saad Elmaler. Aber lasst uns nochmal reinhören.
Die Schuhe sind geputzt, aber die drei Punkte, die müssen sich die Jungs von Lukas Kwasniok schon selbst reinlegen. Die gibt's nicht geschenkt. Und damit willkommen zum Heimspiel des ersten FC Köln gegen den FC St. Pauli an diesem Nikolaus-Samstag-Nachmittag.
Ich fand, dass es in den 13 Spielen jetzt gesehen die stabilste Leistung gewesen ist. War klar, dass es hier keinen Hau-Ruck-Fußball geben wird. Dafür haben die beiden Mannschaften auch zu viel Respekt voreinander, glaube ich, auch gehabt.
Langer Ball St. Pauli, Kars im Laufduell mit Sebulonsen. Auch das macht der Kölner gut. Muss jetzt aber gucken, dass er die Ecke verhindert. Schafft es, den Ball noch umzuziehen. Waldschmidt dann ins Zentrum. Und dann landet der Ball bei Hüseyin Basic. Und dann Saad Elmaler auf dem Weg in Richtung Strafraum. Da ist er drin, Saad Elmaler. Blockt den Ball im letzten Moment, weil Elmaler sich den Ball einen Ticken zu weit vorlegt.
Darüber hinaus ist es einfach so, dass beide sehr, sehr stabil in der Verteidigung dann auch arbeiten und dann gibt es wenig Lücken. Und im Gegensatz zum Spiel in Gladbach haben wir heute keine Konter gefressen. Das war wichtig, konnten aber eben ihre Spielstärke auch nur in der Mann-Mann-Konstellation dann auch wegverteidigen. Deswegen kann es dann immer mal wieder brenzlig werden, aber ich glaube, dass wir schon auch in der ersten Halbzeit mit der Dreifachaktion mehr in 1:0 in Führung gehen können, wenn nicht gar müssen.
Und der FC mit dem Ballgewinn. Durchs Zentrum geht's. Waldschmidt. hat den Ball schön auf dem linken Fuß. Zieht rein, 20, 30 Meter in die gegnerische Hälfte. Spielt dann links raus, Bülter. Geht ins 1 gegen 1. Flankt flach rein, den Maler und gehalten, was sie nach Chance. Nochmal geklärt auf der Linie. Und da hat Sebulonsen und wieder Massi. Dreifach Chance für den FC. Dreimal hat der Ball schon reingeguckt. Und trotzdem steht es weiter 0:0.
Wir wussten, dass die Paulianer sich oder ein bisschen tiefer verteidigen. Ich glaube, wir hatten über lange Phasen sehr guten Ballbesitz. Wir haben den Weg auch relativ gut nach vorne gefunden. Die zweite Bälle ist sehr gut für uns gewonnen. Bei den Standards sehr aktiv gewesen und sehr gut gewesen. Daraus natürlich dann auch das Tor geschossen.
Das werden knappe 40 Meter sein. Pereira Large, Armball. Alle Kölner bis auf Seite Maler im eigenen Strafraum. 50. Spielminute. Pereira Large läuft an, Ball kommt. Thiemann klärt hinten raus und Waldschmidt verlängert. Und Seite Maler jetzt in Vollsprint gegen zwei Paulianer. Seite Maler wird gehalten, kann aber weiterlaufen. Seite Maler gegen Vassil. Tor, Tor, Tor! Tor, Seite Maler! Wow, 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 wow! Da kannst du nur staunen und dich ehrfürchtig verneigen vor diesem Seite Maler! Der sprintet hier über das halbe Feld vorbei an drei Paulianern. Die sehen nur noch die Rücklichter von Seidelballer und er macht hier sein sechstes Bundesliga-Tor.
Ich muss sagen, ich wollte ihn jetzt nicht, sag ich mal, ganz weghauen. Aber ja, Seid macht, glaube ich, mehr als das Beste, was man aus dem Ball machen kann, draus. Von daher würde ich sagen, 95,5. Das Tor.
Und dann hast du sicherlich noch zwei, drei Hochkaräter, wo du die Lichter ausmachen kannst.
Kopfballverlängerung von Ache und Waldschmidt hat freien Schuss. Ache kommt nicht ganz hin nach diesem gehaltenen Schuss von Waldschmidt.
Ja, am Ende glaube ich, muss ich ihn vielleicht eher weil der Torwart schon ein bisschen auf die lange Ecke spekuliert. Ist ja so der Klassiker irgendwie, von da man schießt immer über Kreuz. Oder häufig in die kurze Ecke legen, war so mein erster Gedanke danach, besser platzieren oder noch ein paar Schritte weitergehen. Aber klar, war mit Sicherheit eine gute Chance. 2:0 hätte uns sehr, sehr gut getan.
Und Achis jetzt im Strafraum, hat die Schussmöglichkeit. Was sie hält, Keitz muss nochmal querlegen. Und wieder was sie hält schon wieder, auch gegen Keitz, der aber zurücklegen muss. Auf Johannesson, da wäre das Tor leer gewesen. Dann wäre das 2:0 da gewesen und dann wäre der Deckel drauf gewesen. So muss der FC hier noch 2 Minuten über die Zeit bringen.
Und dann passiert eben das, was im Fußball ganz häufig passiert, dass eine Aktion, die auch gar nicht irgendwie gefährlich in der Entstehung aussah und auch gar nicht gefährlich gewesen ist, dann scharf gemacht wird, weil wir es so ein bisschen unzureichend klären und dann eben auch noch das Pech haben, dass unser Keeper dann leider ausrutscht und dann holst du den Ball aus dem Netz und denkst, du bist im falschen Film.
45 Sekunden noch. Nochmal ein langer Chipball von St. Pauli. Kopfballabwehr Vandenberg. Zweiter Ball St. Pauli. Böcker wieder mit dem Chipball an die Strafraumgrenze. Kopfballverlängerung. Thielmann hinten raus. Nochmal setzt St. Pauli nach. Opi. Dann die Flanke aus dem Halbfeld. Kopfballmöglichkeit. Tor, das gibt's nicht. Tor 1:1. Das gibt's nicht. Ausgleich St. Pauli. Mit der letzten Aktion.
Ja, ich glaube, St. Pauli hat irgendwie nicht viel gehabt über das Spiel. Keine großgefährlichen Abschlüsse, die uns irgendwie wehgetan haben oder so. Und wir haben, glaube ich, sehr leidenschaftlich verteidigt. Alles probiert irgendwie wegzuhalten. Ja, von daher ist es brutal bitter.
Mit dem Hinterkopf verlängert ins lange Eck. Und Schwäbe kommt nicht mehr hinterher.
90 Minuten keinen Schuss aufs Tor zu bekommen. Die längsten Stollen eigentlich auf dem Schuh zu haben, die es nur gibt. Und am Ende rutsche ich genau in dem Scheißmoment weg. Tut extrem weh, ist extrem bitter. Tut mir leid für die Mannschaft. Am Ende kann ich leider Gottes nicht großartig was ändern. Ja, haben wir heute nicht verdient. Ich glaube, wir waren einfach die bessere Mannschaft.
Unfassbar! Gibst du dieses Heimspiel hier noch aus den Händen? Das darf dir nicht passieren. Das darf dir nicht passieren.
Es geht mir sehr, sehr bescheiden. Und den Jungs unten auch. Aber trotzdem, nochmal, das Leben ist kein Wunschkonzert, der Fußball ist kein Wunschkonzert. Und ich glaube, über 13 Spiele gesehen, ist das schon auch in Ordnung, dass wir jetzt mit 16 Punkten dastehen. Aber heute fühlt es sich einfach schlecht an.
Ja, und fühlt sich immer noch schlecht an. Also das ist so ein Spiel, das geht mir noch ewig lange durch den Kopf. Also vor allem diese Szene, die dann zum Gegentor geführt hat in der 94. Minute. Erst klärt Thielmann, zweiter Ball wieder bei Pauli. Dann klärt Raffanenberg mit dem Kopf, zweiter Ball wieder bei Pauli. Dann kommt nochmal aus dem Halbfeld so eine Flanke reingesegelt. Ist relativ lang in der Luft. Ja, der Torschütze Jones köpft den, wie es anatomisch kaum möglich ist. Weiß auch nicht, wie er da seinen Kopf, seinen Hals so verrenken konnte, um den dann ja mit dem Rücken zum Tor so aufs lange Eck zu bringen. Und trotzdem ist der Ball ja eigentlich nicht gefährlich und Marvin Schwäbe rutscht im entscheidenden Moment ein bisschen weg und hat dann keine Chance mehr, nochmal hinzukommen und den Ball zu halten und dann ist Abpfiff. Und es ist nach wie vor nicht zu fassen. Es ist wie ein schlechter oder wie der falsche Film. Aber so ist halt manchmal der Fußball. Solche Situationen passieren immer mal wieder, auch wenn du es eigentlich nicht verdient hast. Und so eine Situation ist egal, wenn du vorher das 2:0 machst. Und das ist, glaube ich, das größere Problem gewesen. Die Chancen, ihr habt es gerade nochmal gehört, waren da. Erst Waldschmidt, ja, im Training macht er die 9 von 10 Fällen rein. Wenn er den Ball so frei auf dem Linken hat, ja, dann guckt er sich die Ecke aus und wumm, zappelt der Ball im Netz. Hat diesmal leider nicht geklappt. Er hat es nachher erklärt, dass er offenbar die falsche Entscheidung getroffen hat. Ist sich zu ändern. Danach aber nochmal die Doppelchance kurz vor dem Gegentor mit Ache und Kainz. Ja, und Kainz, ich habe jetzt noch 10-mal die Wiederholung dieser Torchance gesehen. Er muss ihn einfach nur 3-4 Meter quer so ein bisschen in den Rückraum auf Johannesson spielen. Dann ist der Torwart umspielt, das Tor ist leer, Johannesson braucht ihn im Grunde nur reinschieben, dann heißt es 2-0 und dann Dankeschön, Ehrenrunde laufen, 3 Punkte mitnehmen, Feierabend. Auch da leider die falsche Entscheidung getroffen, Kainz wollte, glaube ich, entweder am Torwart vorbei ins kurze Eck vorbeispielen oder durch die Beine, bin mir nicht ganz sicher, es hat jedenfalls nicht funktioniert. Ja, und so stehst du jetzt ein bisschen blöd da nach diesem 13. Spieltag und ich habe es zu Beginn angesprochen. Hättest es richtig schön den Abstand nach unten ausbauen können. Jetzt ist es auch aufgrund der anderen Ergebnisse an diesem 13. Spieltag ein bisschen enger zusammengerückt. Also es ist jetzt keine Alarmstimmung hier, ja, ist überhaupt nicht nötig. Der FC liegt auf Tabellenplatz 8. Aber das täuscht so ein bisschen, weil dahinter ganz viele Mannschaften mit ebenfalls 16 oder zumindest 15 Punkten kommen. Freiburg, Mönchengladbach, Bremen, alle die gleiche Punktzahl, schlechteres Torverhältnis, dann mit 15 Union Berlin und der HSV. Und wenn wir dann in die Abstiegszone gucken, auf dem Relegationsplatz Heidenheim mit 11 Punkten, also 5 Punkte hinter dem FC. St. Pauli bleibt 8 Punkte hinter dem FC und Mainz sogar 9 Punkte. Auf die direkten Abstiegsplätze ist es immer noch ein richtig dickes Polster. Und auch auf den Relegationsplatz ist das ja jetzt nicht schlecht, aber du hast halt echt eine große Chance verpasst, da nochmal so richtig viel Luft dir zu verschaffen für das Zielklassenhalt. Und wie es halt zustande gekommen ist, es ärgert unglaublich. Und trotzdem musst du ja irgendwie dann auch wieder gucken, dass du die Köpfe hochkriegst möglichst schnell. Liga geht ja weiter. Nächste Woche Leverkusen, dann folgt vor der Winterpause noch das letzte Heimspiel gegen Union Berlin. Und ja, so geknickt aber auch war der Trainer Lukas Kwasniok. Er hat dann doch auch wieder ein bisschen was Positives im Vokabular finden können.
Ich bin unglaublich stolz, Trainer dieser Mannschaft sein zu dürfen. Und wir werden die letzten 2 Spiele in Leverkusen und dann zu Hause gegen Union auch wieder voller Tatendrang angehen. Und bin überzeugt davon, dass wir dann weitere Punkte holen, wenn die Leistung weiterhin so stabil bleibt. In der Hoffnung, dass wir aber bei ähnlichem Spielverlauf vielleicht auch ein 2. Tor erzielen.
So, und dann versuche auch ich jetzt mal ein bisschen was Positives noch nachzulegen. Wenn wir jetzt nochmal bei dem Heimspiel bleiben gegen St. Pauli, ja, da müssen wir ja schon festhalten, der FC hatte eigentlich von der ersten bis zur 94. Minute alles im Griff. Er hat das Spiel kontrolliert. Er war die bessere Mannschaft. Nochmal, 2. Tor hat gefehlt. Muss der FC eigentlich machen. Dann ist der Deckel drauf. Aber ansonsten war das ja keine schlechte Vorstellung. Hinten haben sie überhaupt nichts anbrennen lassen. Und vorne haben sie sich zumindest ein paar hochkarätige Chancen ausgespielt. Und das hat natürlich wieder mal allen voran was mit Said Elmala zu tun. Der Junge ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie er das schafft, mit seinen erst 19 Jahren in seiner ersten Bundesliga-Saison auf so einem konstant hohen Niveau zu spielen, bei dem ganzen Hype um seine Person. Aber der lässt das offenbar gar nicht so sehr an sich ran und konzentriert sich einfach auf das, was er kann. Nämlich richtig gut kicken, verdammt schnell dribbeln und Tore schießen. Und so ähnlich ja, hat das dann auch in der Mixzone vor diesem Spiel gegen St. Pauli formuliert. Da stand da uns Kölner Reporter nämlich erstmals Rede und Antwort nach dem Training. Ja, und er hat zum Hype um seine Person das hier gesagt.
Ich wurde so erzogen, dass ich mir jetzt auch nichts drauf einbilde. Es ist schön, es ist anders jetzt als vorher. Dann wird mehr erkannt und alles, aber ich bleibe normal wie immer und versuche das weiterzumachen.
Ja, und er hat danach weitergemacht und hat die zumindest zwischenzeitliche Führung gegen St. Pauli erzielt und wie. Ein, ja, im Grunde typisches Elmala-Tor. Spiel ihm in den Lauf und er ist nicht mehr aufzuhalten. Was der Pereira Lage dann noch am Trikot gezerrt hat, das wäre eine klare rote Karte gewesen, wenn Elmala sich da fallen lässt. Aber nee, der will das Tor unbedingt machen. Der rennt einfach weiter und hat dann noch die Ruhe, um Vasil im Tor zu überwinden und unter Trömmelsche in Gang zu setzen. Es ist einfach nur herrlich, das immer wieder anzugucken. Wenn wir nochmal eine Woche zurückspringen in Bremen, ich weiß nicht, wie viel 1 gegen 1 Situationen oder auch mal 1 gegen 2 oder notfalls auch 1 gegen 3 Situationen er da hatte. Er ist oft hängen geblieben, aber er versucht es eben dann auch nochmal in der Nachspielzeit. Ja, und dann hast du dir auch so ein bisschen das Spielglück verdient. Der Schuss von ihm wird abgefälscht und es steht 1-1 und du nimmst da eben einen glücklichen Punkt mit. Also er macht einfach immer weiter und er gibt nicht auf und jetzt gegen St. Pauli hat er ja auf einer etwas ungewohnteren Position gespielt, nämlich zentral vorne, also nicht links außen. Das ist ja eigentlich so sein Spezialgebiet. Ja, und Lukas Kwasniok war auch nach dem Spiel, mal abgesehen vom Endergebnis, zufrieden. Das ist nach seiner Meinung schon aufgegangen, der Plan mit Elmala auf der eher neuner Position.
Ja, das Tor macht aus dem Zentrum. Also ist einfach so, wenn der Gegner mit 5 spielt, dann muss er ja erstmal einen austribbeln und dann noch einen finden, oftmals oder über einen Abschluss dann zum Torerfolg kommen und die Wahrscheinlichkeit ist im Zentrum dann nochmal höher, wenn er einfach in einem Laufduell mal einen Ticken schneller ist. In der ersten Halbzeit gab es schon 1-2 Momente und es ist einfach so, dass wir dann sehr, sehr torgefährliches Trio haben und alle Jungs sich in allen drei Räumen gut und wohlfühlen mit Kaminski, mit Bülter und eben Said.
Ja, und das muss man ja dann immer mit dazu sagen und mit dazu denken. Wenn es halt Elmala in der Startelf da vorne eher auf der Neuner-Position im Zentrum aufgestellt wird, heißt das ja nicht, dass er sich auch nur da aufhält. Die Jungs da vorne, die rotieren ja ständig. Also Said Elmala war auch jetzt gegen St. Pauli mal ab und zu wieder links außen und hat da sein Glück versucht. Kaminski war gefühlt überall zu finden. Er ist dann auch manchmal im Zentrum mit im Spielaufbau involviert, dann wieder auf den Außenpositionen. Dann tauschen die auch mal die Seiten. Kaminski plötzlich mal rechts, Bülter links oder Elmala auf einer der beiden Außenpositionen. Aber das Wichtige, glaube ich, für Lukas Kwasniok, und das kann ich schon nachvollziehen, ist eben, dass alle drei auf dem Platz stehen in dieser Konstellation und deswegen war das jetzt auch kein Eintagsfliege. Elmala wird vermutlich auch in Leverkusen wieder auf der Neun spielen.
A, weil das ein Said besser machen wird, wenn er eben sich nicht nur darauf reduziert, ins Dribbling zu gehen, sondern eben auch in den Zwischenräumen besser wird und uns eben dann auch unausrechenbarer machen wird. Und deswegen war ich schon auch zufrieden.
Ja, und Elmala hätte ja fast schon in der 8. Minute die Führung erzielt. Auch aus einer ähnlich zentralen Position. Super Ball in den Lauf von Husin Basic, glaube ich, nach Ballgewinn im Mittelfeld. Und dann ging die Post ab. In diesem Fall hatte er sich den Ball dann leider einen Ticken zu weit vorgelegt mit dem letzten Kontakt, sodass der Torwart von St. Pauli, Vasil, dann halten konnte, blocken konnte. In der 53. war es, glaube ich, ne? Zweite Halbzeit hat das dann besser gemacht. Und sein 6. Bundesligator erzählt. Ja, und auch sonst, wenn wir uns da nochmal die Aufstellung angucken, hat Lukas Kwasniok ja wieder durchaus überrascht. Ja, so wie wir das eigentlich schon gewohnt sind von ihm. Er lässt sich immer wieder was einfallen, weil er sich eben auch was einfallen lassen muss. Gerade defensiv viele Ausfälle mit Joel Schmid, mit Dominik Heinz, mit Timo Hübers fehlen 3 Innenverteidiger, also da ist die Auswahl nicht mehr besonders groß. So hat er jetzt wieder Martel in die Dreierkette hinten reingezogen und Sebo Lonsen hat rechter Verteidiger in dieser Dreierkonstellation gespielt, links Vandenberg. Und also zumindest so habe ich es gesehen, Sebulonsen ganz starkes Spiel gemacht. Er hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Mit der einer Ausnahme in dieser 94. Minute hat er den Kopfball gegen den Torschützen verloren und der war halt drin. Aber ganz ehrlich, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Sebulonsen eher kein gelernter Innenverteidiger in der Dreierkette ist, sondern das kann hätte auch Vandenberg passieren können, auch Martel. Du gewinnst halt nicht jedes Kopfballduell. Es war nur leider das Entscheidende und der Ball war drin. Aber nochmal, in 99 von 100 Fällen hat Marvin Schwäbe den wahrscheinlich. Also ich sehe das eher positiv, dass auch in der Defensive viele Spieler zur Verfügung stehen, die variabel eingesetzt werden können. Jan Thielmann hat jetzt wieder rechts auf der Schiene gespielt, ist da nicht so zum Zuge gekommen wie Kaminski links, finde ich. Also vor allen Dingen, was das Spiel nach vorne betrifft, nach hinten hat er das sehr, sehr ordentlich gemacht, hatte auch viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, sogar einige Luftduelle, ist ja nicht unbedingt der größte Spieler auf dem Rasen, aber hatte da immer wieder auch ein gutes Stellungsspiel. Nur nach vorne, da hat er eher weniger anschieben können, war aber auch schwer, weil St. Pauli ja doch relativ destruktiv gespielt hat, wie ich finde. Also die haben ja im Grunde nie selbst zu Beginn der Nachspielzeit, als sie schon lange 0-1 zurückgelegen haben und ja eigentlich kommen mussten, mal ein bisschen höher angelaufen, sondern sie haben weiter abwartend gespielt, im Grunde erst ab der Mittellinie attackiert, ansonsten sich auch immer wieder bei Ballbesitz FC tief hinten reinfallen lassen, da ist es natürlich auch schwer, den Gegner auseinander zu spielen. Da hast du eben nicht so viel Wiese vor dir, wo du mit Tempo mal reingehen kannst. Da ist Jan Thielmann über rechts und Kaminski dann über links. Also von daher war relativ früh klar, fand ich, dass das wird ein totales Geduldsspiel. Du darfst eins auf keinen Fall machen, ungeduldig werden, hektisch werden, überstürzt spielen, weil du unbedingt jetzt ein schnelles Tor machen willst und dann fängst du den Konter und ja, liegst 0-1 hinten. So ähnlich ist es ja im Derby in Gladbach gelaufen. Das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Super Konterabsicherung gehabt. St. Pauli hat schon, fand ich, in der ersten Halbzeit zwei, dreimal angedeutet, dass sie auch spielerisch ein großes Potenzial haben. Aber der FC hat im letzten Drittel, in seinem letzten Drittel hinten dann immer wieder kontrolliert die wichtigen Zweikämpfe gewinnen können, die Bälle klären können. Und ja, so hatte Marvin Schwäbe dann einen fast arbeitslosen Nachmittag bis eben auf die 94. Minute. Also ich finde, das ist schon durchaus aufgegangen, was sich Lukas Kwasniok da ausgedacht hat. Klar gibt es den einen oder anderen, der jetzt sagt, das ist mir zu viel experimentiert, zu viel umgestellt wieder. So kann eine Mannschaft nicht in den Flow kommen. Aber ganz ehrlich, also nochmal dieses Tor in der 94. in 99 von 100 Fällen fällt das gar nicht. So, und dann unterhalten wir uns da überhaupt nicht drüber. Dann ist der Matchplan voll aufgegangen. 1-0 oder wenn eben Ache, Kainz oder Waldschmidt vorher das 2-0 machen, dann unterhalten wir uns erst recht nicht darüber, ob da zu viel experimentiert worden ist, umgestellt worden ist. Es ist maximal unglücklich gelaufen einfach in dieser 94. Minute und ansonsten vorher ist vieles aufgegangen und der FC hätte eigentlich diesen Heimsieg verdient gehabt, hätte ihn auch holen müssen. So, Punkt, das ist meine Meinung und deswegen musst du jetzt einfach gucken, dass du es abhackst. So schwer das ist. Also ich hadere immer noch mit diesem Heimspiel. Aber ja, so allmählich können wir dann den Fokus wieder aufs nächste Wochenende legen. Ne? Denn da ist ja auch kein unwichtiges Spiel. Es geht zum kleinen Derby nach Leverkusen. Ja, und da bin ich jetzt schon wieder gespannt, für was für eine Startelf sich Lukas Kwasniok da entscheiden wird. Ist gut möglich, dass auch dann wieder Luca Waldschmidt in der Startelf steht, der jetzt auch mal wieder vom Beginn an ran durfte, der nah dran war am 2-0. Super Ballgewinn, hat sich die Chance im Grunde selber erarbeitet mit einem gewonnenen Zweikampf. Aber nicht nur deswegen, sagt der Coach, Luca Waldschmidt hat durchaus einen weiteren Startelf-Einsatz verdient.
Was mich freut, die Chance, die er sich dann auch erarbeitet hat, war ein Spiel auf dem zweiten Ball. Das ist nicht seine Kernspezialität, sondern er ist ja schon auch ein sehr feiner Fußballer. Aber diese Bereitschaft dazu haben, den Ball zu erkennen und dann wirklich um den zweiten zu feiten, das ist etwas, was ihm auch gut zu Gesicht steht. Und deswegen hätte einfach so die vergangenen Wochen damit krönen können. Aber er ist jetzt einfach eben auch ein Startkandidat für das Spiel in Leverkusen, dass sein linker Fuß für uns Gold wert ist. Steht außer Frage.
Ja, und ich kann bestätigen, dass Luca Waldschmidt im Training wirklich viele gute Einheiten hat und da sehr, sehr torgefährlich ist, super Torabschluss hat. Hat er auch in dieser Saison schon ein paar Treffer erzielt. Die Qualitäten, die er hat, sind ja unbestritten. Er hat sie eben nur zu selten, wenn er von Beginn an spielen durfte, gezeigt. Zumindest war da zu wenig Konstanz drin. Das ist ihm immer wieder so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Deswegen ja, ist er im Grunde immer hin und her rotiert, ne? Bank, mal Startelf, dann wieder Bank. Und ja, es ist ihm zu wünschen, dass er jetzt vielleicht gegen Leverkusen mal seinen großen Auftritt hat. Vielleicht mal der Spielentscheider wird. Muss ja nicht immer Said Elmaler sein, ne? Obwohl, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, nochmal Elmalalala abzufeiern. Gucken wir mal, was das Spiel so bringt. Ich freue mich drauf. Es ist mal wieder ein Topspiel der ersten Fußball-Bundesliga. Samstag 18:30 Uhr Anpfiff. Ihr seid herzlich eingeladen, live dabei zu sein im Radio Köln FC Radio. Ich kommentiere für euch aus der Bay Arena die komplette Partie live. Ihr verpasst nichts. Und live in Ausschnitten zumindest seid ihr auch im Programm von Radio Köln mit dabei. Und übermorgen, sprich Mittwoch, am 10. Dezember steht noch ein anderes wichtiges FC-Spiel an. Nicht das der Profis, aber ein ganz wichtiges der U19. Youth League ist das Stichwort. Dritte Runde, Rückspiel beim FC Midtjylland. Hinspiel ist 1-1 ausgegangen im Franz-Krämer-Stadion. Also alles offen, alle Chancen sind da, dass der FC eine Runde weiterkommt. In der Youth League überwintert und auch da könnt ihr live dabei sein. Der FC wird über seine Kanäle dieses Spiel live streamen. Mittwoch 13:30 Anpfiff FC Midtjylland gegen den ersten FC Köln U19 Youth League. Seid auch da gerne mit dabei. Drückt die Daumen, das wäre ein toller Erfolg, wenn es die Mannschaft von Stefan Rutenbeck schafft, die nächste Runde zu erreichen. Das wäre natürlich ein dickes Ausrufezeichen für ja die Nachwuchsarbeit insgesamt beim ersten FC Köln. Markus Halfmann, Leiter der FC-Akademie, mit ihm habe ich mich vor ein paar Tagen am Geisbockheim unterhalten können. Ja, fiebert dem Spiel natürlich auch voll entgegen, wird auch vor Ort sein in Dänemark, am Platz stehen, den Jungs die Daumen drücken und hoffen, dass die eine Runde weiterkommen.
Ich glaube schon, dass durch das öffentliche Interesse das natürlich irgendwie nochmal eine coole Sache wäre, dann vor allem auch davon abhängig, auf wen man denn dann im neuen Jahr trifft. Da können natürlich ganz glanzvolle Namen dann auch kommen oder vielleicht auch eine tolle Auswärtsfahrt dabei sein wieder, definitiv. Ich muss sagen, ganz ehrlich, für die tägliche Arbeit, die wir machen, hat natürlich dieses eine Spiel jetzt gar nicht so die große Bedeutung, weil wir arbeiten jetzt gut mit den Jungs und werden auch unabhängig vom Ausgang des Spiels auch danach gut wohl überlegt schauen, wer kann die nächsten Schritte gehen und jeden Tag im Alltag hier Gas geben. Aber für die Außenwirkung ist das natürlich ein Highlight, das ist völlig klar, ja.
Ja, in der nächsten Runde kreuzen sich dann der Meisterweg der Youth League, in dem der FC spielt, und eben dieser Champions League Weg. Ja, und da warten dann die Nachwuchsmannschaften der ganz großen Vereine. Und da heißt es dann vielleicht in der nächsten Runde 1. FC Köln gegen den FC Barcelona oder Real Madrid, was auch immer. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so im Kopf, wie es tabellarisch im Champions League Weg der Youth League aussieht, wer da gerade vorne liegt. Aber da sind auf jeden Fall ein paar glanzvolle Namen dabei. Also nochmal für euch die Einladung, auch da gerne live dabei zu sein. Der FC streamt das Rückspiel der Youth League, der U19 beim FC Midtjylland, Mittwoch, 10. Dezember, 13.30 Uhr. Und dann haben wir hoffentlich ein Date. Am kommenden Samstagabend, Topspiel der ersten Fußball-Bundesliga, das kleine Derby Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Bis dahin, madet jod.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.